Ihr Lieben, das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, wenn wir einladend glauben wollen. Vor 2 Wochen haben wir gehört, wie wir unsere Überzeugung und unseren Glauben stärken können. Letzte Woche ging es darum, wo überhaupt unsere besonderen Stärken in der Evangelisation liegen. Können wir argumentativ überzeugen oder doch eher mit unserem Mitgefühl? Und heute geht es um das Thema, wo wir uns eigentlich konkret investieren wollen. Investieren wir schon in unsere Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen? Oder denkst du bei dem Thema eher ans Geld? Wegen Niedrigzinsen und Eurokrise horten die deutschen Sparer zurzeit 1,2 Billionen Euro auf Giro- und Festgeldkonten, obwohl es dort eigentlich gar keine Zinsen mehr zu holen gibt. Viele Finanzportale raten dazu, das Geld besser zu investieren. Man soll sich breit aufstellen, indem man sich Immobilienfonds, Aktien und Edelmetalle zulegt. Das klingt ganz einfach, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das Ganze doch mit einem hohen Risiko verbunden ist. Lassen wir es dann doch dabei und horten lieber weiter unser Geld? Auch unser Gemeindeprojekt 42 Tage Leben für meine Freunde stellt uns vor die Entscheidung, ob wir etwas riskieren wollen oder nicht. Wagst du es, in die Beziehung zu Menschen zu investieren, die Gott noch nicht kennen, so wie wir sie gerade im Film von Anna gesehen haben? Sicher ist das eine Herausforderung und vielleicht hast du auch Fragen. Wie hoch ist das Risiko, wenn wir uns wirklich darauf einlassen? Und warum solltest du überhaupt in Nichtchristen investieren? Geht es der Gemeinde vielleicht nur um Erfolgsmaximierung? Den Eindruck haben ja manche, wenn sie hören, dass wir evangelisieren wollen. Sie sagen, dass wir sie dann nur bekehren wollen, um mehr Mitglieder und damit auch mehr Spenden zu haben. Ich hoffe, dass das nicht mal im Ansatz unsere Motivation ist. Denn wir haben einen Auftrag von Gott erhalten. Wir sollen seine Liebe weiter verschenken und wir erwarten dafür keine Gegenleistung. Vielleicht kommen aber noch andere Fragen auf. Wenn dir vorwiegend Zweifel und Ablehnung entgegengebracht werden, warum solltest du dann weiter investieren? Du kannst doch auch in deinen Glauben und in dein Leben investieren. Da hast du wenigstens was davon und erlebst nicht so viele Enttäuschungen. Warum ist Gott dieser Auftrag so wichtig? Auch die Kolosser standen einst vor der Frage, ob sie es sich mit ihrem Glauben genügen lassen sollen oder ob sie noch weiter in Menschen investieren sollen, vielleicht in den anderen Dörfern um sie herum. Darum schrieb Paulus ihnen einen Brief unter dem Motto, investiere, aber richtig. In diesem Brief lobt Paulus die Kolosser zunächst für ihre Liebe untereinander. Das machen die richtig gut. Und dann öffnet er ihnen neu den Blick, was für ein großes Geschenk der Glaube an Jesus tatsächlich ist. Jesus hat unheimlich viel in sie investiert. Doch auf dem Höhepunkt der Begeisterung stellt Paulus der Gemeinde plötzlich die Frage, was sie denn mit all diesen Geschenken und all diesem Erlebten nun anfangen will. Wohin jetzt mit all der Liebe und Freude? Und dann erklärt er ihnen, dass die Gemeinde nicht alles ist. Er fragt, was ist eigentlich mit den anderen Menschen um sie herum? Hören wir einmal hinein in seinen Brief, Kapitel 4 von Vers 2 bis 6. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Ein erster Gedanke dazu. Gott investiert, aber richtig. Betet mit aller Ausdauer voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Ist das nicht ein ungewöhnlicher Start für einen Text, in dem es eigentlich darum gehen sollte, wie man seinen Glauben mit anderen Menschen teilt? Wahrscheinlich hast du wie ich gleich daran gedacht, Zeit und Geld und Liebe zu investieren. Aber Dank und Gebet, das hätte bei mir nicht an erster Stelle gestanden. Paulus setzt ein klares Signal, dass es bei dem Thema erstmal nicht um frommen Aktivismus geht. Unsere Motivation ist nicht, dass wir immer mehr Leute in unsere Gemeinde holen, egal wie. Nein, die Evangelisation beginnt bei uns selbst. Aus unserem Gespräch mit Gott erwächst die Motivation, den Glauben an andere weiterzugeben. Aus Dankbarkeit gegenüber Gott lassen wir uns auf seinen Auftrag ein. Die Gemeinde in Kolossä ist noch jung, wenn wir sie mit unseren fast 125 Jahren vergleichen. Und trotzdem nehmen manche Kolosser ihren Glauben schon für selbstverständlich. Sie sind überhaupt nicht mehr dankbar, dass sie zu Gott und seiner Gemeinde gehören dürfen. Dabei ist es erst 20 Jahre her, dass Jesus die gute Nachricht verkündigte, dass Gott nicht nur Juden, sondern auch andere Menschen liebt, jeden auf dieser Welt. Jesus hat am Kreuz sein Leben für Menschen gegeben, die ihn nicht kannten. Er wusste auch nicht, ob sie ihm jemals dafür danken würden, aber er wollte sie gerne als Freunde gewinnen. Darum investierte er in sie und in uns. Jesus ging es nicht um Gewinnmaximierung. Er wollte die Leute nie rumkriegen, anlocken, einverleiben und ausnehmen. Vielmehr hat sich Jesus als Geschenk angeboten. So wie eine Pralinenschachtel, wie die, die ich hier mitgebracht habe, liegt sein Leben im Grunde vor uns ausgebreitet. Und er hofft darauf, dass möglichst viele kommen und probieren. Die erste Praline von Jesus heißt geliebt, und zwar so, wie du bist. Bei Jesus musst du nicht mehr sein und vorgeben, als du bist. Die zweite Praline trägt den Namen vergeben. Deine ganze Schuld ist bezahlt, du bist frei mit Gott und anderen, ohne schlechtes Gewissen zu leben. Die dritte Praline heißt Gemeinschaft. Du musst dein Leben nicht alleine bestreiten. Jesus stellt dir in seiner Gemeinde Brüder und Schwestern zur Seite. Die vierte Praline trägt den Namen ewiges Leben. Der Tod ist besiegt. Dein Leben endet nicht im Grab. Jesus hat für dich sogar schon eine Wohnung im Himmel vorbereitet. Die fünfte Praline heißt Veränderung. Gottes Geist wirkt an dir. Du versagst zwar manchmal immer noch, aber mit dem Heiligen Geist geschehen schon Wunder an dir. Du kannst schlechte Gewohnheiten loswerden. Und die sechste Praline trägt den Namen Sinn. Wie du lebst, ist Jesus nicht egal. Er hält einen Auftrag für dich bereit. Er kann dich sehr gut in seiner Welt gebrauchen. Er möchte, dass du seine Pralinen weiter verschenkst. Ja, Gott hat wirklich sehr viel in dich und mich investiert. Und es ist schade, dass wir die Pralinenschachtel so oft im Schrank vergessen. Doch bevor wir zu unseren Freunden gehen und sie zum Glauben einladen, sollten wir unbedingt erstmal wieder die Pralinen selbst probieren und den Vorrat auffüllen. Denn nur wenn uns selbst die Pralinen schmecken, werden wir andere auch dafür begeistern können, selbst mal zu probieren. Darum lauf nicht einfach los. Lass dir erstmal auf der Zunge zergehen, was Gott in dich investiert hat. Und wenn du etwas gefunden hast, wofür du wirklich dankbar bist, dann geh ins Gebet und rede mit deinem Gott und er wird dir zeigen, wie es weitergeht. Zweitens, investiere in Menschen, die sich bereits investieren. Paulus schreibt weiter, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich erfüllen kann, verkünden kann. Menschen für Jesus zu gewinnen, ist nie der Verdienst Einzelner. Selbst Paulus wusste das, obwohl er unzählige Menschen zu Jesus geführt hat. Auf seinen Missionsreisen war Paulus daher auch nie allein unterwegs. Barnabas, Markus, Lukas, Silas und Timotheus standen ihm treu zur Seite. Sogar ganze Gemeinden standen hinter Paulus. So ließ er sich für seine Reisen von der Gemeinde in Antiochia aussenden und segnen. Mit seinen Briefen ermutigte er alle Gemeinden, immer weiter für ihn zu beten. Paulus wusste, dass er in seinem Dienst auf dieses Gebet angewiesen war. Und er schätzte es daher sehr, wenn Leute sich in diesem Bereich investierten. In Athen wurde besonders deutlich, warum. Paulus hielt eine schöne und gut durchdachte Predigt. Die Athener, die so etwas zu schätzen wissen, die hätten nun eigentlich in Scharen zum Glauben kommen müssen. Aber die meisten lachten ihn aus. Sie machten zu, so als würde man eine Tür schließen. Nur ganz wenige kamen an diesem Tag auf dem Areopag zum Glauben. Also zog Paulus weiter nach Korinth. Dort lief das Ganze anders. Denn hier ging Paulus intensiv ins Gebet und Gott öffnete ihm tatsächlich Türen. Er zeigte Paulus sogar in einer Vision, dass eines Tages eine große Gemeinde in dieser Stadt entstehen würde. Wenn wir Menschen etwas von unserem Glauben weitergeben, dann stehen wir vor der Tür ihres Herzens. Wir klopfen sozusagen an. Ob sie aufmachen, das haben wir nicht in der Hand. Das ist ihre freie Entscheidung. Aber Paulus scheint einen Kniff Gottes zu kennen, wie sich zumindest manche Vorhängeschlösser von den Herzen entfernen lassen. Wir können beten, dass Gott Herzen weich und empfänglich macht. Er ist es, der Herzen verändern kann. So kannst du im Grunde schon zu Hause für deine Mission üben. Du kannst dich im Gebet für Menschen investieren, die aus Berufung von Jesus erzählen. Bete für die Missionare, die du kennst. Bring Dorothea und Jörg Eimann in Japan von deinem Sofa aus vor Gott. Und bete auch für Ingrid und Danilo Pauk in Brasilien, dass es gelingt, eine neue Gemeinde dort zu gründen. So kannst du erleben, dass Menschen von Gott erfahren, auch wenn du von ihnen kilometerweit entfernt lebst. Sie sind aber alle darauf angewiesen, dass unsere Gebete sie für Gott öffnen und sie tragen. Das Gleiche gilt auch für die Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Es ist eine große Herausforderung, Kindern, Teenies und Jugendlichen zu erklären, welche Bedeutung Gott für ihr Leben hat. Darum bete für die Mitarbeiter und gerne auch für die Pastoren. Die haben das zwar alles studiert, aber sie bleiben trotzdem auf dein Gebet angewiesen. Und vergesst auch nicht, in den Kleingruppen füreinander zu beten. Betet für die Menschen auf euren VIP-Karten. Ihr erinnert euch noch, in der ersten Woche haben wir diese Karten hier verteilt und wer keine bekommen hat, kann sich nachher auch draußen noch eine mitnehmen. Dort kannst du drei Namen eintragen, für die du die nächsten Wochen beten möchtest und die du dann eines Tages hoffentlich auch auf den Glauben ansprechen wirst. Gott öffnet Türen, damit seine Pralinen möglichst viele Menschen erhalten. Ein drittes, investiere dich in andere Menschen. Paulus schreibt weiter, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Bis jetzt hielten sich unsere Investitionen ja in einem ganz überschaubaren Rahmen. Gott wirft uns eben nicht gleich ins kalte Wasser. Er weiß, dass wir ein bisschen Übung brauchen, um seinen Auftrag zu erfüllen. Aber nun, nachdem wir gebetet haben, geht es wirklich raus. Wir sollen zu denen gehen, die nicht in unser schönes Gemeindehaus kommen. Wir sollen auch nicht warten, dass sie alle herkommen. Gott schickt uns tatsächlich zu unseren Nachbarn, Kollegen und nichtchristlichen Freunden. Vielleicht geht es einigen von uns dabei so, wie ich es jedes Jahr in Steinbrücken erlebe. Am ersten Advent verteilen wir jedes Jahr als Gemeinde im ganzen Dorf kleine Geschenke. Wenn wir im Herbst darüber abstimmen, was verteilt wird, sind die meisten dafür, etwas zu nehmen, was man einfach in den Briefkasten werfen kann. Sie haben nämlich alle Angst zu klingeln und in ein Gespräch verwickelt zu werden. Wenn ich Ihnen empfehlen würde, doch vorher zu beten, dann könnte es sein, dass sich folgendes Szenario abspielt. Voller Freude kämen Sie von der Verteilaktion zurück und würden sagen, Carsten, du hattest wirklich recht. Gott erhört Gebet. Vor jedem Klingeln habe ich gebetet, Herr, lass die Leute bitte nicht zu Hause sein. Und tatsächlich, keiner war da. Gott tut Wunder. So läuft das leider tatsächlich jedes Jahr ab. Schade, denn ich habe schon viele gute Erfahrungen an der Tür gesammelt. Bis dahin, dass manche traurig waren, wenn ich klingelte und sie nicht zu Hause waren. Sie wollten doch wenigstens Danke sagen für die Pralinen, die ich ihnen brachte. Oder Kalender oder sonst irgendetwas. Woher kommen eigentlich all unsere Ängste gegenüber denen, die nicht zur Gemeinde gehören? Warum verstehen wir sie nicht und sie uns oft auch nicht? Wie können wir wieder so klug und weise mit ihnen umgehen, wie Paulus das hier von uns fordert? Ich denke, dass es damit anfängt zu begreifen, dass wir verschiedene Gräben zu überwinden haben. Um den einen großen Graben, da hat sich Jesus bereits gekümmert. Er hat die Schuld ausgeräumt, die zwischen uns und Gott stand, und hat damit den Weg zu Gott wieder freigemacht. Aber im Laufe der letzten Jahrhunderte haben sich weitere Gräben zwischen Gott und Menschen aufgetan, die ihn noch nicht kennen. Da ist zum Beispiel der Graben der Unkenntnis. Die Grundbegriffe unseres christlichen Glaubens sind vielen Menschen heute nicht mehr bekannt. Wenn wir mit ihnen über Gnade, Sünde und Erlösung reden, dann verstehen sie nur Bahnhof. Der größte Teil unserer Mitbürger kann auch nicht einmal mehr die christlichen Feiertage auseinanderhalten. Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt haben ihrer Meinung nach nur irgendetwas mit Eiern, Hasen und Vätern zu tun. Weniger als 50% unserer Bevölkerung gehört noch einer Kirche an. Das heißt, dass die meisten Kinder heute auch keinen religiösen Unterricht mehr erhalten. Nur noch 4% aller Deutschen besuchen sonntags einen Gottesdienst. Mehr als 20% unserer Bevölkerung hat inzwischen einen Migrationshintergrund und damit oft ganz andere religiöse Vorstellungen als wir. Darauf müssen wir uns wirklich klug einstellen, wenn wir über unseren Glauben reden, sonst verstehen die Leute nichts von unserem Kirchen-Kisuaheli. Im biblischen Unterricht versuchen wir deswegen, möglichst viele christliche Begriffe zu erklären. Die Jugendlichen sollen ihren Glauben nämlich klar und verständlich an ihre Klassenkameraden und Freunde weitergeben können. Und ich finde, du könntest das auch üben. Investiere doch einfach mal ein bisschen Zeit und schreib auf, was dir zu den Worten Gnade, Erlösung, Sünde oder Messias einfällt. Ein weiterer Graben besteht aus negativen Erfahrungen und Vorurteilen gegenüber Christen. Da sich immer noch die Hälfte unserer Bevölkerung Christ nennt, aber überhaupt nicht danach lebt, gibt es viele Irritationen auf diesem Gebiet. Auch werden gerne mal die Kreuzzüge aus dem 12. Jahrhundert bemüht, um die Gräben immer wieder neu aufzureißen. Und dass George Bush den Irakkrieg als göttliche Mission bezeichnete, war auch nicht gerade hilfreich. Seitdem gibt es viele Vorurteile gegenüber evangelikalen Christen in unserer Gesellschaft. Das geht so weit, dass uns sogar zugetraut wird, Anschläge auf Homosexuelle zu verüben. Traurig ist, dass unsere Mitbürger Christsein oft nur mit dem Wort dagegen verbinden. Christen sind gegen Abtreibung, Homosexualität, Pornografie und was weiß ich nicht alles. Aber wofür wir eigentlich stehen, das haben wir anscheinend versäumt zu vermitteln. Ich wünsche mir daher mehr Christen, die mit Worten und Taten positiv in Erscheinung treten. Christen, die eine freundliche Atmosphäre verbreiten, die einladend wirken und die einen ansteckenden Glauben haben. Das führt uns zu einem weiteren Graben, der von unterschiedlichen Werten und Weltanschauungen herrührt. Es gibt tatsächlich Themen, die sollten wir gegenüber Nichtchristen ausklammern. Dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, ist zwar wahr, führt aber erstmal zu purer Ablehnung, wenn wir das erwähnen. Durch Schule und Gesellschaft sind die Menschen um uns herum so tolerant erzogen, dass sich bei ihnen sofort Widerspruch regt, wenn wir absolut auftreten. Gleiches merken wir auch im Bereich der Sexualität. Auch hier ist die Gesellschaft so tolerant geworden, dass wir nicht erwarten können, dass unsere Freunde gleich unser Wertesystem übernehmen. Es schreckt eher ab. Hier brauchen wir ganz viel Geduld und Vertrauen, dass der Heilige Geist Veränderung schenkt zu seiner Zeit. So kommen wir zum letzten Graben, wo wir investieren müssen, um ihn zu überwinden. Das ist unsere christliche Kultur. Es geht um unsere Musik, Sprache und Kleidung. Wir haben ja großes Glück, dass wir inzwischen in der Postmoderne leben. Der moderne Mensch konnte mit unseren Gottesdiensten und unserem Lebensstil überhaupt nichts anfangen. Für den Postmodernen ist Anderssein hingegen schon wieder in. Dass der Glaube auch Geheimnisvolles enthält, zielt manche Leute heute wieder an. Aber sie freuen sich natürlich, wenn sie mehr und mehr verstehen und mitmachen können. Es bleibt daher eine große Herausforderung, sich immer wieder darauf einzustellen, Menschen zu Jesus zu führen. Egal, ob wir es mit unseren Gottesdiensten oder mit unserem Leben versuchen, wir müssen auf die Gräben achten, sonst fallen wir auf die Nase oder wir teilen unser Leben in eine weltliche und eine christliche Hälfte ein. Und ich glaube, das hat Jesus auch nicht gewollt. Paulus schreibt, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Angemessene Antworten zu finden, ist ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg, unsere Freunde zu Jesus zu führen. Wir dürfen ihnen eine Brücke werden, über all die Gräben, die sich zwischen ihnen und Jesus auftun. Jesus hat für diese Aufgabe sein Leben gegeben. Er hat ein Opfer gebracht, das noch heute positiv wirkt. Und daher müssen wir unser Leben nicht für unsere Freunde opfern, aber wir dürfen es mit ihnen teilen. Vielleicht lädst du deine nichtchristlichen Freunde erstmal zum Essen ein, bevor du sie in den Gottesdienst mitbringst. Oder ihr macht zusammen einen Ausflug, helft euch im Garten oder findet ein gemeinsames Hobby. Und dann teilt ihr irgendwann eure Hoffnungen, Wünsche und Zweifel. Ihr sprecht von dem, was euch trägt. Ihr bietet an, für eure Freunde zu beten. Und wenn sie dann vertrauen und gleichzeitig wissen, dass du Christ bist, dann werden Vorurteile und Ängste wirklich abgebaut. Und dann werden hoffentlich positive Erfahrungen gemacht, die langfristig die negativen ersetzen. Mein freiwilliges soziales Jahr war für mich an dieser Stelle sehr prägend. Ich habe es in einer Jugendherberge geleistet mit 6 anderen jungen Leuten, die alle Nichtchristen waren. Mein Problem war, mein größtes Problem, dass unser Chef auch Christ war, aber nicht immer christlich mit uns umging. Also hatte ich einen schweren Stand bei meinen Mitzivis, wenn es um das Thema Glauben und Gemeinde ging. Was habe ich gemacht? Ich bin mit ihnen wandern gegangen, stundenlang. Wir sind zusammen Kanu gefahren. Ich habe ihre Buchungsfehler in der Kasse ausgebügelt und unserem Chef die Meinung gesagt, wenn er uns unfair behandelt hat. Im Laufe der Monate hat sich die Atmosphäre im Haus grundlegend verändert. Unser Chef fing an, uns anders zu behandeln. Und am Ende sind tatsächlich alle mit in den Gottesdienst gekommen, weil sie hören wollten, wie ich Orgel spiele. Das war etwas Geheimnisvolles. Ob sie inzwischen zu Jesus gefunden haben, das weiß ich nicht. Aber ich durfte ihnen ein paar positive Erfahrungen mit Christen schenken und ich hoffe, dass ein anderer darauf aufgebaut hat. Paulus sagte, wir sind doch alles Gottes Mitarbeiter. Einer pflanzt und einer gießt. Einer legt ein Fundament und ein anderer baut darauf auf. Jedem hat Gott eine besondere Aufgabe zugeteilt. Darum nutz die Möglichkeiten, die sich dir bieten. Investiere Zeit und Mühe in Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Setz dich ruhig ihren Fragen und Meinungen aus. Und denk nicht, dass ein Gespräch über den Gartenzaun bedeutungslos wäre. Du kannst etwas von der Freude weitergeben, die Jesus dir geschenkt hat. Du kannst andere ermutigen, wie du von Jesus ermutigt wurdest. Du darfst mit deinen Worten etwas mehr Geschmack in eine fade und traurige Welt bringen, denn Jesus würzt dein Reden mit Salz und Weisheit. Und wenn deine Freunde trotzdem nicht deinen Glauben annehmen wollen, dann ist auch das zu respektieren. Jeder darf sich frei entscheiden. Und manchmal dauert es eben 10 oder 20 Jahre oder ein ganzes Leben. Bleib geduldig und bete weiter für deine Freunde und vergiss nicht, dass es bei jedem Menschen anders ist. Es gibt kein Schema F der Evangelisation, mit dem uns der Erfolg sicher ist. Es gibt nur Christen wie dich und mich, die sich täglich neu in andere investieren. Christen, die ihr Leben und ihren Glauben mit anderen teilen. Christen, die hoffen und beten, dass ihre Worte ein offenes Herz finden. Darum lern von Gott und investiere richtig. Nimm die Pralinen, die Gott dir geschenkt hat, und iss sie nicht alle allein auf. Gib sie weiter an deine nichtchristlichen Freunde, damit auch sie die Liebe Gottes schmecken. Amen.